Ja, wir verlieren ein bisschen Glaubwürdigkeit, weil wir auch in den letzten Jahren eben unsere Prognose häufiger revidieren mussten. Es kann besser werden, wenn der Iran-Krieg sehr schnell vorbei ist. Wir müssen aufpassen, dass es nicht in die Katastrophe mündet. Die großen Krisenerfahrungen des 20. Jahrhunderts, die Weltkriege, die wollen wir nicht wieder.
Message macht Medien mit Gerald Fleischmann. Die Macht der Worte, Medienstrategien und die Message dahinter. Für alle, die verstehen wollen, wie Meinung gemacht wird.
Heute besprechen wir das Thema Pressepanik und Prognosen und wir sprechen dazu mit Professor Holger Bonin. Sie sind Universitätsprofessor für Volkswirtschaftslehre und Sie sind vor allem bekannt als Direktor des IHS, des Instituts für höhere Studien, eines der renommiertesten und bekanntesten Wirtschaftsforschungsinstitute in Österreich. Vielen herzlichen Dank, dass Sie der Einladung gefolgt sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Professor, Sie haben auch jüngst vor knapp 2 Wochen wieder neue Prognosen veröffentlicht. Darüber möchten wir eh noch sprechen. Ich wollte zunächst einmal generell zum Thema Prognosen einwerfen. Da gibt es so ein massenmediales Phänomen, das nennt sich Prognoseparadoxon. Was ist darunter zu verstehen? Das heißt, Prognosen haben es an sich, sie versuchen die Zukunft zu antizipieren, aber sie treffen sie natürlich nie punktgenau, weil das wäre ja auch ein Wunder, wenn man die Zukunft vorhersagen könnte, kann ja niemand. Das heißt aber, die Regel ist, dass die Prognosen eben nicht exakt eintreten. Und das führt eben zu der paradoxen Situation, dass man immer etwas prognostiziert, was dann eigentlich nicht eintritt. Und das ist die Regel. Verliert man da all along nicht ein bisschen Glaubwürdigkeit oder wie geht man als Wirtschaftswissenschaftler mit so einem Paradoxon um, das ja natürlich auch die Öffentlichkeit betrifft?
Ja, wir verlieren ein bisschen Glaubwürdigkeit, weil wir auch in den letzten Jahren eben unsere Prognose häufiger revidieren mussten. Wie geht man damit um? Man muss irgendwie mal erklären, was diese Prognosen eigentlich tun. Sie sind eben zum Beispiel nicht, so wie wir das in Österreich machen, eine Vorhersage dessen, was wir glauben, dass die wahrscheinlichste Realisation der Zukunft sein wird. Sondern wir machen ganz bewusst Status Quo-Prognosen, in denen wir nur das, was wir zum Zeitpunkt der Prognose auch wirklich wissen, versuchen in die Vorhersage hineinzunehmen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Wir wissen schon, dass ein Sparpaket geschnürt wird, aber die aktuelle Prognose enthält noch nicht die Erwartung dessen, was bei diesem Sparpaket rauskommen wird. Dementsprechend kommen wir mit einer hohen, in dem Fall jetzt einem 4-Milliarden-Betrag und mehr bei der Verschuldung raus im nächsten Jahr. Und wir wissen schon, da wird die Regierung ein Sparpaket schmüren. Wir wissen nicht, ob 2 Milliarden, 3 Milliarden. Aber wir wissen, dass das nicht rauskommen wird. Warum machen wir die Prognose trotzdem? Weil man eben ja auch eben Hinweise geben will, was passiert denn, wenn man nicht handelt. Prognosen haben eine wesentliche Funktion, dass man auch wirklich sagen kann, also dass man vorwarnen kann. Vielleicht wird das noch deutlicher, wenn wir über langfristige Prognosen rechnen, die noch viel schwieriger sind. Bevölkerungsprognosen zum Beispiel, wo wir aus den 70er Jahren Prognosen gemacht haben, was in 30 Jahren sein wird. Trotzdem braucht man das, nicht weil das so eintreten wird, sondern um zu sagen, wir brauchen irgendwie, am Rentensystem muss sich was verändern. Da tickt eine Zeitbombe. Das will man frühzeitig wissen und dafür sind die Prognosen zum Beispiel da.
Ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler, daher muss ich es laienhaft erkunden. Beispielsweise bei der Budgeterstellung einer Bundesregierung, da sind ja auch die Prognosen eingepreist. Warum arbeitet man gerade bei so einer Budgeterstellung nicht mit Ist-Standserhebungen? Also warum nimmt man da gerade Prognosen, wo man eigentlich weiß, dass die möglicherweise oder wahrscheinlich nicht exakt eintreffen?
Ja, zunächst mal gibt es da gewisse Vorgaben. Also wenn wir zum Beispiel im Budgets Zahlen nach Brüssel melden müssen, dann gibt es dann eben, gibt's die berühmte 3%-Regel, 3% des Bruttoinlandsprodukts. Da muss man natürlich schon irgendwie auch bestimmte Regeln haben, was denn, wie man dieses Bruttoinlandsprodukt eben bemisst. Aber das ist jetzt aber nur eine Frage von Technik. Die reine Frage, warum man das nicht tut, ist, dass man zum Beispiel unterschätzt, wie viel Echtzeitinformationen wir tatsächlich haben. Wir haben keine laufenden Budgets, zum Beispiel, wenn es um die Verschuldung geht. Wir wissen nicht ganz genau, was die kassenmäßigen Ausgaben und Einnahmen sind. Das ist auch gar nicht so leicht. Ausgaben kann man vielleicht noch feststellen, da geht eine Rechnung raus. Aber wie die Steuereinnahmen sich entwickeln, das kann von ganz, ganz vielen Zufälligkeiten abhängen. Und das ist ganz, ganz schön schwierig. Wir wissen aus Unternehmen budgetieren einmal im Jahr und machen einen Jahresabschluss, dann weiß man es ganz genau. Und genau so ist das beim Staat auch, nur dass da noch ganz viel mehr staatliche Akteure eben zusammenkommen. Und vielleicht sollte man auch das sagen. Wir korrigieren, unsere Prognosen sind auch deshalb falsch, weil selbst die grundlegenden volkswirtschaftlichen Daten, die wir da reinsetzen, aus der Vergangenheit nachträglich sehr oft noch revidiert werden. Das haben wir jetzt in den letzten Jahren sehr stark gehabt, dass eben das Bruttoinlandsprodukt, auf dem unsere Prognosen aufsetzen, dass man 2 Jahre später feststellt, das war eigentlich anders. Das zeigt schon, wie schwierig das ist. Und das Ergebnis ist aber, dass man eine andere Wachstumszahl rauskommt.
Es gibt noch so ein massenmediales Phänomen, das ist der sogenannte Alarmismus-Bias oder auch bekannt als Säbelzahntiger-Effekt. Was ist damit gemeint? Ich kläre es gleich auf. Das menschliche Gehirn ist über Jahrhunderttausende trainiert, Gefahren festzustellen. Also Stichwort Säbelzahntiger, wo ist der? Hast du einen gesehen? Hat er schon was gefressen? Wie geht's ihm? Wie ist er drauf? Sind wir gefährdet? Also das menschliche Gehirn ist trainiert auf negative Nachrichten, weil es eben überlebenswichtig war. Daher kommt auch das Sprichwort Only bad news are good news. Also wir wollen schlechte Nachrichten hören, wir suchen sie. Und daher geben die Medien den Menschen auch schlechte Nachrichten. Und auch Experten oder Kommentatoren, Analysten sind sich dessen bewusst. Und eine konkrete Frage, weil Sie haben beispielsweise bei Ihrem letzten Auftritt in der Zeit im Bild 2 war das, im ORF, haben Sie einen Auftritt gehabt und da kamen 2 Schlagzeilen raus. Die eine war, es könnte noch schlimmer kommen. Und eine Schlagzeile war, es wird Österreich ärmer machen. Also das ist sehr dramatisch, das ist sehr beängstigend, das riecht nach Gefahr, nach diesem Säbelzahntiger-Effekt. Als Experte und Kommentator ist man sich dessen bewusst. Also zum Beispiel eine Schlagzeile, Inflation steigt, ist meistens groß in den Medien, Inflation sinkt, ist meistens nicht so groß in den Medien. Wie gehen Sie mit diesem Thema um?
Ja, zunächst einmal, Sie haben das richtig beschrieben. Menschen sind so und Menschen haben, das können wir auch gut messen. Sind wir im Labor. Ökonomen gehen ja auch gerne ins Labor und versuchen das unter kontrollierten Bedingungen zu messen. Die haben so etwas, was wir Verlustaversion nennen. Also, die Menschen wollen eben, also wenn man sie vor die Wahl stellt, sie haben 2 Situationen und sie über die lange Zeit, in der einen Periode haben sie weniger und in der nächsten Periode haben sie mehr und im Schnitt haben sie dann irgendwie 1000 Euro. Ja, aber sie haben einmal, die 1000 Euro kriegen sie, indem sie einmal 2000 Euro Verlust machen und einmal 3000 Euro Gewinn. Die Menschen entscheiden sich, wenn man sie fragt, für eine Situation, wo sie 2x1000 Euro bekommen. Sie mögen den Verlust nicht. Und das ist eben dieses, wenn man so will, ist das da drin, der Säbelzahntiger. Und es ist auch ganz vernünftig, sich eben auf das Schlechtere vorzubereiten. Wenn es besser kommt, das ist ein bisschen meine pragmatische Haltung dazu wäre, dann hat man Glück gehabt und freut sich über einen zusätzlichen Gewinn. Aber wenn man für das Risiko, wenn es sich dann eben materialisiert, nicht vorgesorgt hat, dann hat man eben ein Problem. Und das ist jetzt ein bisschen auch so, wenn wir deshalb habe ich beim letzten Mal auch gesagt, man solle doch ein bisschen mehr sparen als die 2 Milliarden, wenn man angesichts der unsicheren Lage, denn wenn man nur ein bisschen schief geht, und das ist in unserer Prognose gar nicht drin, dann braucht man mehr, dann sind die Ziele eben verfehlt. Wenn man 3 Milliarden spart, ist es wahrscheinlicher, dass man am Ende nicht korrigieren muss und die Menschen mögen es auch nicht zu korrigieren. Insofern, ja, sind wir vorsichtig, wir sollten aber auch sagen, unsere Prognosen sind nicht darauf getrimmt, den schlechtestmögliche Szenario an die Wand zu malen. Das haben wir jetzt auch nicht getan, angesichts der hohen Risiken, die wir in der Welt sehen.
Also einen so einen Effekt habe ich noch auf Lager, das ist das sogenannte Expertendilemma. Da müssen viele Experten damit leben, die in den Medien auftreten. Nämlich, weil Medien es an sich haben, sie müssen vereinfachen, allein weil sie verkürzen müssen. Also in eine Schlagzeile passt einfach nur eine gewisse Anzahl an Buchstaben. Oder, ich habe zuvor die ORF-Sendung erwähnt, im Fernsehen, in einer Nachrichtensendung hat man für einen sogenannten O-Ton, also wo man mit Wort und Bild vorkommt, 10-12 Sekunden. Das ist halt natürlich sehr knapp. Und durch diese Verkürzung leidet natürlich die wissenschaftliche Genauigkeit. Der Anspruch der Wissenschaft ist ja Vollständigkeit. Das geht da natürlich zu einem gewissen Grad, teilweise sogar zu weiten Teilen verloren. Das ist Ihnen wahrscheinlich auch bewusst. Leiden Sie darunter? Hadern Sie damit oder arbeiten Sie? Haben Sie eine Methode entwickelt, sich darauf einzulassen?
Ja, man kann das nicht vermeiden. Also man kann nicht versuchen, die Medien umzudrehen. Man ist sich das darüber natürlich bewusst. Insbesondere Ökonomen haben da nochmal das besondere Problem. Das lernen wir im ersten Semester, in der ersten Stunde. Was ist die klassische Antwort eines Ökonomen? Es kommt darauf an. Weil es wirklich in sehr vielen Fällen darauf ankommt. Wir können nicht sagen, ob ein Mindestlohn zum Beispiel Arbeit schafft oder Arbeit vernichtet. Das kommt auf die Rahmenbedingungen an. Das weiß man natürlich und man versucht dann im Vorfeld natürlich auch genau solche Abwägungen zu treffen und sich dann verkürzenderweise, wenn man nur die Chance hat, eine Sichtweise zu sagen, sich auf gewisse Weise Konsensmeinung zurückzuziehen, wo man eben weiß, naja, ich nehme das Beispiel mit den Mindestlöhnen, wenn wir 1000 Mindestlohnstudien haben und es gibt sicherlich noch mehr und davon sagen 900, das hat keinen Effekt und das sagen eben 50, es hat einen negativen Effekt und sagen 2, es hat einen positiven Effekt, dann wird es wahrscheinlich keinen Effekt haben oder wenn einen leicht negativen Effekt. Das heißt, man versucht eben so eine Art Meta-Perspektive auf das Ganze zu geben. Mhm. Zweite Strategie dazu ist, das geht im Fernsehen geht sehr schlecht, aber bei Printmedien geht es eigentlich recht gut. Ich gebe immer bekannt und berüchtigt vielleicht dafür, dass ich relativ lange Interviews gebe und relativ lange Antworten, vielleicht auch jetzt, weil ich versuche, eben differenziert in beide Seiten oder auch die Antworten zu geben, die beide möglichen Antworten geben und dann eine Einschätzung zu geben, wie man denn diese gegeneinander gewichten kann. Ich glaube, dieses Bewusstsein, dass es eben sehr auf die Rahmenbedingungen ankommt, ist ein wichtiges. Ein zweites, das letzte Argument dazu nur, ich habe mich als Volkswirt vorgestellt, es gibt ja unterschiedliche Arten von Volkswirten. Und ich bin ein Mikroökonom, der also eigentlich mit Individualdaten arbeitet und also diese Verkürzungen, die Makroökonomen, das, was die Prognose ausmacht, gar nicht so gerne hat. Mhm. Also da weiß ich als Mikroökonom, die Welt ist vielfältig. Mit dem, was wir in unseren Daten erklären, da gibt es ganz viele individuelle Unterschiede. Es nützt gar nichts, dass wir die Arbeitslosenrate kennen, sondern es gibt ganz, die individuellen Arbeitslosenrisiken sind trotzdem, auch wenn die Arbeitslosenrate unverändert bleibt, da gibt es immer Leute, die verlieren ihren Job und Leute, die kriegen ihren Job. Und das ist viel, viel wichtiger, eben auf die dahinterliegenden Strukturen zu schauen. Darunter leide ich ein bisschen, dass das verloren geht, dass wenn wir über Ökonomie und Volkswirtschaft reden, wir immer nur auf die aggregierten Daten schauen und die dahinterliegenden Strukturen, da hängen auch Verteilungsfragen dran etc., auch das Verhalten der Menschen eben nicht abbilden. Und das wissen wir als angewandte mikroökonomische Forscher sehr gut, dass es darauf eigentlich ankommt. Und am Ende wundern wir uns oft, auch die Politik greift irgendwie ein, dass am Ende das nicht rauskommt, was man denkt, weil man sich einfach nur auf diese aggregierten Größen konzentriert.
Wir müssen schon gleich zur ersten Pause kommen. Vielleicht noch kurz zuvor eine Frage, wo wir auch schon langsam in die aktuellen Themen gehen. Anknüpfend an Ihre Aussage im letzten Fernsehauftritt, es kann noch viel schlimmer werden. Die aktuelle Lage, kann es eigentlich auch noch viel besser werden?
Es kann besser werden, wenn der Iran-Krieg sehr schnell vorbei ist, wenn wir populistische Wirtschaftspolitik à la Donald Trump zu einem Ende kommt, weil wir irgendwie einen Regierungswechsel hätten in den USA, dann kann es auch sehr viel besser werden. Die Rahmenbedingungen können sich schnell verändern. Im Moment stehen die Zeichen aber leider nicht darauf, dass es so kommt, aber ja, es kann noch besser werden.
Vielen Dank, Herr Professor Einstweilen, und Ihnen vielen Dank Einstweilen fürs Zuschauen. Wir sind in Kürze wieder zurück.
Message macht Medien mit Gerald Fleischmann. Die Macht der Worte, Medienstrategien und die Message dahinter. Für alle, die verstehen wollen, wie Meinung gemacht wird.
Herzlich willkommen zurück bei Message macht Medien mit Professor Holger Bonin, Direktor des Instituts für höhere Studien. Sie haben in der letzten Frage erwähnt Donald Trump und haben gesagt, es könnte besser werden, wenn der Iran-Krieg vorbei ist. Sie haben vor ungefähr 1,5 Monaten, am 7. März, haben Sie ein Interview gegeben und haben gesagt, haben aufhorchen lassen mit dem Satz, ich glaube, dass Donald Trump sehr clever agiert. Und haben das gemeint, das heißt ja immer, der macht so eine Hau-drauf-Politik. Er würde nicht einfach irgendwo draufhauen, sondern er verfolge eine berechnende Strategie des Vormachtstrebens. Und er agiere zwar disruptiv, aber er macht Dinge, die man zuvor nicht für möglich gehalten habe, um den wirtschaftlichen Vorteil der USA zu sichern. Also diese Aussage, Trump agiert clever. Jetzt nach dem Iran-Krieg, wie er verläuft, bleiben Sie bei der Aussage?
Ja, er geht gleichzeitig erratisch, das muss klar sein. Was wir auf jeden Fall beobachten können, er agiert in dem Sinne schon so, dass er über relative Macht eben sich definiert. Und es kommt am Ende darauf an, dass die Amerikaner im Verhältnis zu anderen Ländern besser stehen. Das ist insofern interessant, selbst wenn das für die Amerikaner einen absoluten Wohlstandsverlust bedeutet. Das kann man jetzt sogar in dem Iran-Krieg ganz gut sehen. Es ist relativ klar. Ich kann mir kaum vorstellen, dass nicht antizipiert worden ist, dass das eben auf die Ölpreise einen Einfluss haben könnte, das dann wiederum zurückschlägt auf die amerikanischen Bürgerinnen und Bürger. Für die ist das eine Gallone Benzin, die über $4 kostet, ist das eben schon ein Schock. Aber es geht darum, eben Machtüberlegungen eben durchzusetzen. Das eine ist eben in Richtung NATO zu schauen, die NATO zu testen, die NATO möglicherweise eben auch auszusteigen, was man möglicherweise möchte. Es geht darum, möglicherweise eben auch Zugang zum iranischen Öl zu bekommen. Es ist ja kein Zufall, dass so Dinge eingebracht werden, wie dass man in der Straße von Hormuz einen gemeinsamen Zoll erheben könnte. Das ist etwas, was durchaus eben eine Rolle spielen kann. Und in Venezuela hat man gesehen, dass es am Ende eine relativ erfolgreiche Strategie war. Man hat sich verschätzt, was die militärische Macht angeht.
Würden Sie sagen, dass der Iran-Krieg, so wie er verläuft, für Donald Trump derzeit ein Erfolg ist oder eher ein Misserfolg?
Im Moment ist es ein Misserfolg, weil man sich, glaube ich, an einer zentralen Stelle eben zum ersten Mal erlebt, selten erlebt Donald Trump, dass man ihm wirklich Widerstand leistet. Und der ist nicht auf der Ebene des Militärischen, sondern die Gegenseite hat erkannt, dass das wirtschaftliche Dagegenhalten, das eine ganz, ganz starke Waffe ist. Die Chinesen haben das ein bisschen vorgemacht. Als Donald Trump versucht hat, eben die Chinesen mit Zoll zu überziehen, haben sie die seltenen Erden, den Export der seltenen Erden eingeschränkt, was den Amerikanern sehr weh tut. Und dementsprechend hat er dann auch zurückgezogen. Auch das tut er dann eben auch, wenn er merkt, dass dieser Versuch eben nicht erfolgreich ist. Aber das ist halt manchmal erfolgreich. Die Europäer haben sich zunächst einmal auf einen absurden Zolldeal eingelassen, der jetzt auch schon wieder obsolet ist. Aber wenn sie sich darauf eingelassen hätten, hätte das zum Vorteil der Amerikaner gereicht und zum großen Nachteil der Europäer. Und das hätte funktioniert. Das zeigt also, dass man verstehen muss, wie Trump spielt und dass er eben auch nur testet, wie eben bestimmte Dinge, seine Macht testet, und er ist bereit, zurückzuziehen. Im Iran-Krieg hat er es zu lange überdreht, hätte wahrscheinlich es einfach bei einem einmaligen Schlag oder sowas lassen sollen. Der versucht, einen Regime-Change herbeizuführen oder zu glauben, dass man das eben einfach so umstellen könnte, das hat nicht funktioniert. Aber noch wichtiger ist, und das spielt das Regime jetzt im Iran ganz klar, mit der Straße von Hormuz hat man das ökonomische Gegenmittel an der Hand, und das ist das, was Donald Trump letztlich in Schranken weist.
Es gibt Analysten international, die behaupten oder vermuten, dass der offizielle Grund für den Angriff auf den Iran ist das Atomprogramm der Iraner. Aber diese Analysten vermuten, dass es Trump in Wahrheit darum geht, die Vormachtstellung der US-Währung des Dollars zu erhalten. Also die Vorherrschaft des Dollars besteht darin, zu 60% sind die weltweiten Währungsreserven in US-Dollar gehalten. Der Dollar ist die Handelswährung aller Rohstoffe, wie beispielsweise Rohöl, Stichwort Petrodollar. Und 80% der internationalen Zahlungen etc. laufen alle in Dollar. Und gab es jetzt in den letzten Jahren den Versuch der BRICS-Staaten mit China gemeint, also BRICS-Staaten sind Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika, eine Alternative zu diesem Dollarsystem aufzubauen. Beispielsweise hat der Iran Öl in chinesischer Währung schon angeboten. Und diese Analysten glauben, dass Trump mit dem Iran-Krieg eigentlich versucht, diesen Aufbau eines Parallelsystems zum Dollar zu zerschlagen. Kann das ein Grund sein? Ist das plausibel? Und wäre das erfolgreich gelaufen bisher?
Also wie es ein bisschen aussieht, wenn es laufen könnte, dann wird es eher in die andere Richtung laufen. Also wenn es gelingt, quasi die Straße von Hormuz partiell offen zu machen und die Chinesen bereit sind, zum Beispiel dann eben auch in Yuan zu zahlen, dann wäre das irgendwie versucht, den Dollar zu schwächen. Es schwächt die Währung auch, wenn der Krieg verloren geht und eben die Wirtschaftsleistung der Amerikaner eben auch eben darunter massiv leidet. Das muss man auch sehen. Das kann aber auch durchaus ein Ziel sein. Das verbessert möglicherweise die Exportposition der Amerikaner. Auch das, also die Dollarschwächung ist durchaus auch ein Ziel. Aber das ist ein sehr riskantes Spiel. Ich glaube nicht, dass das Hauptargument ist. Es wäre schon sehr hintenrum gedacht. Es kann also natürlich verfolgt eben Trump möglicherweise mehrere Ziele. Aber was das Hauptziel ist, ist nicht ganz so klar. Ich glaube, das hat eine persönliche Einschätzung, weniger eine tiefe ökonomische Analyse, dass ich glaube ich, das Öl näher wäre, der Zugriff aufs Öl, als eben jetzt diese komplizierte Geschichte mit der Währung. Zumal, das muss man auch sehen, also Trump generell irgendwie an einer Schwächung des internationalen Währungssystems schon interessiert ist, aber in eine andere Richtung. Da hat er sich auch sehr gewandelt, wenn es um die Frage von Kryptowährungen geht. Wo man die Zentralbankmacht brechen möchte. Und den Konflikt mit der einländischen Zentralbank führt er ja auch. Ich glaube, ihm wäre es gar nicht so unrecht, wenn man an die Stelle eben eines starken Dollars eine starke Trump-Coin setzen würde.
Ist es ein gefährliches Spiel, das Donald Trump treibt mit dem Iran-Krieg für die gesamte Weltwirtschaft und letztlich auch für die amerikanische?
Ja, es ist also zunächst mal aber vor allen Dingen ein gefährliches Spiel für die internationale Sicherheit, ne? Und für die Frage, das viel größere Bedrohung für die und auch dann langfristig für die wirtschaftliche Lage ist wahrscheinlich, wenn die NATO zusammenbrechen würde und wir den Konflikt wenn das westliche Lager eben gespalten werden würde, was eben jetzt auch schon wieder zutage tritt. In der kürzeren Frist ist es also eben ein gefährliches Spiel, weil es eben den Ölpreis nach oben treibt und der nicht nur den Ölpreis nach oben treibt, sondern auch eben wichtige Grundstoffe, eben wie zum Beispiel den Dünger teurer macht. Das belastet die Amerikaner sehr, sehr deutlich. Es belastet aber auch andere Länder sehr, sehr stark und die Inflationsgefahren, die davon ausgehen, da reden wir in Österreich drüber, da reden wir aber auf der ganzen Welt von. Und dieses Zerstören von einer Welthandelsordnung, die passiert, da sind wir wieder bei dem Punkt, wir warnen wieder davor, die wird uns alle ärmer machen, denn wir haben eben lange Zeit damit gut gelebt, dass wir eben es geschafft haben, die Ländergrenzen zu überwinden, weil Arbeitsteilung eben wichtig ist im internationalen Bereich. Und wenn wir jetzt weniger Arbeitsteilung bekommen, dann werden wir alle ärmer und dann sind wir bei dem Punkt, was ich eben an Trump so gefährlich finde und auch so irrational und auch so schwer zu analysieren macht, dass normalerweise eben Staatenlenker dafür versorgen würden, dass der Wohlstand im eigenen Land optimiert wird, größer wird. Trump ist bereit, diesen Wohlstand zu reduzieren, solange er eben weniger Verluste hat als seine Nachbarn.
Wir müssen natürlich auch sprechen über die Auswirkungen auf Österreich. Das interessiert natürlich alle, die Auto fahren, sonst irgendwie auf Energie angewiesen sind, also eigentlich alle natürlich. Und jetzt haben Sie, ich habe es eingangs erwähnt, die Prognosen revidiert. Also im Dezember letzten Jahres war die Prognose vom WIFO 1,2% Wirtschaftswachstum, von Ihnen 1%. Jetzt im April ist das WIFO auf 0,9 runtergegangen, das IHS auf 0,5% Wachstum. Und bei der Inflation war einhellig die Meinung im Dezember rund 2%. Und jetzt ist die Prognose 2,7 bzw. 2,9 durch das IHS. Konkrete Frage, es gibt diesen Begriff der Stocker-Formel. Also das ist so eine Formel, die nach dem Bundeskanzler benannt ist, die er selbst auch ins Spiel gebracht hat. 2% Inflation, 1% Wachstum und dann noch das Null betrifft ein Sicherheitsthema. Und wir hatten diese eigentlich erreicht. Wir hatten 2% Inflation im Jänner und wir hatten eben die Prognose mit 1% Wachstum. Das wird jetzt natürlich ein bisschen zerrüttet durch den Iran-Krieg. Es gab aber eigentlich im Jänner gab es von den Wirtschaftsforschern auch einhellig die Aussage, die Rezession ist vorbei. Bleiben Sie bei dieser Einschätzung?
Ja, vielleicht noch mal zur Prognose. Wir haben ja diesmal etwas Ungewöhnliches getan. Wir haben zum ersten Mal mehrere Szenarien vorgelegt und das Ganze auch als Szenarien betitelt, weil um das Spektrum der möglichen Entwicklungen aufzuzeigen. Das WIFO, Sie haben die Zahlen erwähnt, hat eben 0,9 in seiner Hauptvariante genannt, hat aber auch ein Szenario entwickelt, wo da 0,2% Wachstum rauskommt. Die Szenarien unterscheiden sich im Wesentlichen dadurch, was wir glauben, wie sich der Ölpreis entwickelt und was dann alles daran hängt. Und wenn Sie die Frage nach der Rezession stellen, also das Szenario vom WIFO, was den Ölpreis angeht, ist schon relativ pessimistisch. Also das entspricht zumindest nicht den Markterwartungen. Und es wurde eben einen relativ lang anhaltenden hohen Ölpreis, der deutlich über dem Vor-Iran-Krieg-Niveau liegt und dauerhaft bleibt, eben unterstellen. Das heißt, es muss schon eine ganze Menge zusammenkommen, dass wir in eine Rezession hineingeraten. Aber es ist nicht ausgeschlossen, wenn der Ölpreis noch weiter steigt, wenn es noch größere Verwerfungen bleibt, dass es dazu kommt. Dass das etwas ist und das vielleicht auch dass die ganze Welt betrifft und dementsprechend auch eben etwas anderen Charakter noch vielleicht hat als der Ukraine-Krieg, wo wir eben also bestimmte, wo Europa relativ stark getroffen war. Jetzt sind eben mal die asiatischen Volkswirtschaften eben besonders mit in Mitleidenschaft gezogen. Das ist insofern etwas günstig, weil wir dann alle verlieren und sozusagen also das nicht so sehr ein direkter Eingriff in die Wettbewerbsposition der verschiedenen Länder ist. Aber es ist etwas, was sicherlich nicht den Aufschwung, den wir hatten, eben kleiner macht, verzögert. Wir sind jetzt bei 0,5% und wir werden sehen, wie lange, ob das auch längerfristige Auswirkungen auf das Wachstumspotenzial hat.
Und wohin kann sich die Inflation entwickeln? Wir haben jetzt schon wieder einen Dreier vorne. Kann es ein Vierer sein, der vorne steht? Kann es auch wieder, wir hatten ja schon mal vor wenigen Jahren im Zuge der Ukraine-Krise zweistellige Inflationszahl, kann das auch wieder passieren?
Das ist extrem unwahrscheinlich. Letzteres, dass wir eine 4 vom Komma sehen, kann passieren. Das hängt wiederum davon ab, wie hoch der Ölpreis wird. In dem Szenario, was ich erwähnt hatte, dass das FIFO gerechnet hat, die 0,2, da ist auch die Inflationsrate über 4%, weil eben die Preise sehr stark steigen. Zwei Dinge sind wichtig. Stehen. Erstens, der relative Preisanstieg auf den Ölmarkt ist kleiner als bei der Ukraine-Krise. Vor der Ukraine-Krise war der internationale Ölpreis deutlich geringer und auch die Gaspreise, als sie es jetzt sind. Das heißt, im absoluten Niveau sind wir zwar höher, aber relativ prozentual ist der Anstieg etwas kleiner. Das führt dazu, dass die Erwartung, dass die Inflation so weit steigt, nicht so stark ist. Zweiter Punkt, wichtigerer Punkt, Menschen lernen. Wir haben jetzt die Erfahrung einer hohen Inflation von fast 10% gehabt. Österreich ganz besonders, weil die Inflation höher war als in anderen Ländern. Und wir haben in Österreich zum Beispiel gelernt, dass wir es auch ein bisschen selbst in der Hand haben. Viele Dinge, wie eben zum Beispiel, wie wir Löhne verhandeln über die Benny-Formel, also Inflationsrate plus Produktivitätswachstum. Das hat man in der letzten hohen Inflationsphase mehr oder minder übernommen und gelernt. Das war keine gute Idee. Ja, wir haben gemerkt, dass eben auch die Indexierung von vielen anderen Dingen, nehmen wir mal den einfachen Fall der kalten Progression, die man ausgesetzt hat, hat man quasi auf die Indexierung vorher, hat man die Einkommensteuerformel indexiert, um die Inflation quasi zurückzugeben. Das war keine gute Idee. Das hat ein Riesenloch ins Budget getrieben. Und so haben wir möglicherweise gelernt, was schlechte Ideen sind. Und deshalb, wenn wir davon sprechen, man soll die Inflation jetzt nicht einfach durchrauschen, nein, dann meinen wir damit eigentlich, müssen verhindern, dass jetzt dieser erste Schock, der ist da, dann auch wieder sich erst so langsam abklingt, wie er das beim letzten Mal getan hat in Österreich, weil viele Dinge in Österreich indexiert sind. Die Mieten, die Gebühren, Mobilfunktarife, das ist nicht Gott gegeben. In vielen anderen Ländern ist das nicht so. Und die Länder, die diese Indexierung haben, die sind nicht gut gefahren. Neben Österreich ist das Belgien in Europa.
Ich würde jetzt gerne switchen zum Budget. Doppelbudget soll das werden. Es wird derzeit auch schon verhandelt von der Bundesregierung. Also ich möchte keine ganz aktuellen Themen ansprechen, aber sozusagen als Wirtschaftsforscher, was wäre Ihre Empfehlung? Ich versuche es mit einer wahrscheinlich sehr saloppen, plumpen Multiple-Choice-Frage. Was muss das Doppelbudget tun? Muss es A, angenehm sein, B, ein bisschen unangenehm, C, schmerzvoll oder D, unerträglich schmerzhaft?
Irgendwo zwischen B und C war, glaube ich, die Antwort.
Also es zwischen muss spürbar bisschen sein. Unangenehm und schmerzvoll.
Ja, das ist ein bisschen die Frage, was das heißt, unerträglich schmerzhaft. Also unerträglich schmerzhaft würde bedeuten, man macht so weit auf die Bremse, wenn ich das mal interpretieren darf, dass man auch das zarte Pflänzchen Aufschwung, was man ja auch mit 0,5% Wachstum auch noch abwirkt, sodass man sich dann auch wieder eine Negativspirale gibt. Wenn Sie meinen, ich bin der Meinung, es muss spürbar sein, weil die Leute merken müssen, es ist eine Krise, die wir als Österreich auch nicht verantwortet haben. Wir können nichts dafür, dass dieser Ukraine-Krieg jetzt ist. Aber dass wir da nicht einfach so durchkommen. Es gibt auch noch andere strukturelle Dinge, die uns belasten. Auch das muss klar sein. Der Druck aufs Budget kommt auch von der demografischen Alterung. Also, dass wir die großen, geburtenstarken Jahrgänge der Nachkriegszeit gehen jetzt in den Ruhestand, in Pensionen. Und das führt zu einer Veränderung, das führt zu geringeren Spielräumen in den öffentlichen Haushalten. Das geht auch nicht weg. Das kann man auch nicht zurückdrehen und einfach sagen, das ignorieren wir. Das heißt, es gibt großen Handlungsbedarf. Das strukturelle Defizit, was Österreich aufgehäuft hat, wo man sich eben auch schlechter steht als im Rest Europas, eben kleiner zu machen. Und dementsprechend kann man das nicht ohne Schmerzen und ohne Einschnitte, die man irgendwo spürt, umsetzen. Wichtig ist mir dabei, dass da alle eben mittragen müssen nach ihren Lasten. Das heißt also, das sind die nicht nur die Bürgerinnen und Bürger gefragt, da müssen auch die Unternehmen eben einen Teil abgeben. Der Staat tut es letztlich auch, weil er eben auch bestimmte Dinge, die man eben gerne hätte eigentlich, auch als staatliche Infrastruktur eben auch zurückfährt. Also wenn wir die Lasten möglichst gleichmäßig verteilen und eine offene Diskussion darüber führen, wer diese Lasten wie trägt und was eine faire Verteilung dieser Lasten ist, wäre viel gewonnen. Also nicht einfach nur sagen, wir müssen jetzt sparen und mit dem Rasenmäher irgendwo alles kürzen, sondern schon sehr genau überlegen, wer kann was tragen, wer kann was nicht tragen. Dann kriegt man auch wahrscheinlich mehr Akzeptanz, aber es wäre auch eben weniger belastend, denn wenn Sie bei mir kürzen, dann ist das nicht so schlimm, als wenn Sie jetzt bei einem Notstandshilfe oder bei einem Sozialhilfeempfänger kürzen.
Das Finanzministerium sagt, es braucht ein Sparvolumen von rund 2 Milliarden Euro. Der Fiskalrat sagt 4,4 Milliarden, also das ist eigentlich mehr als das Doppelte. Warum gibt es diese Diskrepanz und was würden Sie sagen, wo sollte ungefähr diese Zahl angesiedelt sein?
Ja, ich fange mal mit dem Letzten an. Ich habe gesagt in der Pressekonferenz, der Prognosekonferenz, irgendwo zwischen 3 und 4 Milliarden, also irgendwo in der Mitte davon, goldene Mitte. Die 2 Milliarden sind schon also aus meiner Sicht sehr optimistisch gerechnet, weil man vielleicht hat der Finanzminister zusätzliche Informationen, wie es auf der Länderebene so aussieht und wie die Exekution des Haushaltes so ist. Das sind Dinge, die wir nicht genau reinschauen könnten. Also wirklich was kommt da rein, was geht da raus? Da kann der Finanzminister schon ein bisschen genauer hinschauen. Aber wenn wir das mit den Informationen, die wir so haben, ist das auf Kante genäht. Ja, denn warum machen wir das? Wir haben eine Sparvorgabe. Das ist eben, wir müssen einen bestimmten Prozentsatz am Bruttoinlandsprodukt bei der Verschuldung erreichen. Und wenn jetzt das Bruttoinlandsprodukt kleiner ausfällt, weil wir nicht so stark wachsen, naja, dann wird auf jeden Fall diese Quote höher und dementsprechend wäre ein etwas höherer Sparnis wichtig. Da sind wir eher bei der 3, vielleicht sogar bei der 4 Milliarden. Und der Bundeskanzler hat es jetzt gesagt, dass er 3 Milliarden anstrebt. Dann wird sehen, was man dann am Ende im Kompromiss erreicht.
Letztes Jahr gab es maßvolle Lohnabschlüsse. Also nach Jahren davor, da gab es entsprechend der Inflation höhere Abschlüsse. Also mit Ausnahme von ÖBB und anderen Sparten, aber in der Regel, also Pensionisten vor allem, auch Beamte und viele andere Sparten haben maßvolle Abschlüsse gehabt, um die 2%. Was würden Sie da erwarten für heuer?
Das ist schwer zu sagen. Also wir können sagen, wir bräuchten weiterhin maßvolle Abschlüsse in dieser schwierigen Situation. Auch wohl wissen, dass das leichter gesagt ist als getan, weil eben viele Menschen merken, dass sie eben, was ihre Einkommen, ihre Arbeitseinkommen angehen, real weniger in der Tasche haben als vorher. Das ist das, was ich meine, wenn ich sage, diese Situation macht uns ärmer. Ja, und das ist eine Sache, die sich diese multiplen Krisen, wir dürfen nicht vergessen, wir hatten auch Corona, das ist noch nicht so lange her, diese multiplen Krisen dazu glauben, wir kommen da reicher raus als vorher, das sehen wir nicht, aber das merken die Leute auch in ihrer Tasche. Trotzdem ist eben, was wir auch sehen, ist, dass Österreich, was die Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Bereich eben verloren hat, weil andere Länder eben schon noch zurückhaltender waren bei den Lohnabschlüssen der Vergangenheit und weil es diese automatische Indexierung mit dem Verbraucherpreisindex nicht gibt. Das heißt also, wenn es um die Wettbewerbsposition in der exportierenden Industrie geht, dann kann man das eigentlich nur zurückgewinnen, wenn man wirklich große Zurückhaltung hat. Jetzt sind nicht alle Teile der Wirtschaft exportierende in Unternehmen. Es gibt auch durchaus eben florierende Unternehmen, die sich möglicherweise mehr leisten können. Der Tourismus zum Beispiel boomt und hat Probleme, Arbeitskräfte zu gewinnen. Da wäre es wahrscheinlich ein ziemlich schlechtes Signal, wenn man da jetzt auch noch mit Lohnzurückhaltung agieren würde, weil dann wird erst recht niemand in diesem Bereich anfangen wollen zu arbeiten. Also es kommt auf die Wirtschaftslage an. Und das gilt
Beamten und Pensionen?
Bei Beamten und Pensionen ist das wenn man über die Stabilisierung des Budgets geht, muss man wissen, das ist ein großer Posten des Budgets, an dem man rangehen kann. Und deshalb ist man, also man hat ja nicht gar nicht, also wenn ein Drittel des Budgets in die Pensionen fließt, dann ist das eben, was immer man da spart, selbst wenn man relativ wenig spart, das kommt direkt mal schnell 1 Milliarde zusammen. Jetzt ist es natürlich so, dass man auch die Kaufkraft nicht aus dem Auge verlieren muss, und das gilt jetzt insbesondere für die Pensionäre, vielleicht noch mehr als für die Beamten. Dass man da eben sich zurückhalten muss und sagen muss, was geht denn noch? Zum Beispiel haben wir eine sehr hohe Dynamik im Moment bei den Kuren, die auch über das Rentenversicherungssystem bezahlt werden. Und bei den Kuren. Ja. Ja, also das ist das, alleine da hat man also eine überdurchschnittliche, die sind sehr viel stärker die Ausgaben gestiegen als die Inflationsrate. Das wäre etwas, wenn man da etwas machen würde, wo man nicht in das Portemonnaie der Pensionisten greift und trotzdem einsparen könnte. Hätte natürlich wiederum Folgen, weil nämlich diejenigen, die diese Kuren machen, natürlich dadurch eben weniger Geschäft haben. Also was immer man tut, aber es gibt eben auch clevere Wege, wie man versuchen kann zu sparen, ohne direkt in die Portemonnaies hineinzugreifen. Und das Zweite, was wichtig ist, wenn ich das sage, dass wir eben die Leute nicht überfordern dürfen, dass es nicht so schmerzhaft wird, dann brauche ich, wenn es um Kürzungen geht oder um weniger hohe Lohnsteigerungen, dann muss ich eben sehen, dass ich eben bei den hohen Einkommen eben stärker auf die Bremse trete als bei den niedrigen Einkommen. Ansonsten hilft mir ja auch nichts, wenn ich das nachher durch irgendwelche zusätzlichen Transfers, Unterstützungszahlungen dann bei denjenigen, die dann nicht mehr ihre Miete nicht mehr zahlen können, eben auch wieder ausgleichen muss.
Ich würde gerne wieder mal ein bisschen in die Vogelperspektive gehen und irgendwie auf die derzeitige Krise, ist ja eine krisenhafte Situation auch für die Weltwirtschaft durch diese ganzen Energiethemen blicken. Und einen Vergleich, also wir hatten ja in den 70er Jahren, 1974 auch eine ähnliche Krise, da hat es halt Ägypten und nicht den Iran betroffen. Es gab eine Weltwirtschaftskrise im vorigen Jahrhundert, in der ersten Hälfte. Wo würden Sie das ansiedeln in so einem generellen Vergleich mit der Ölkrise der 70er Jahre, Weltwirtschaftskrise? Sind wir da irgendwo mittendrin? Oder wo ungefähr liegen wir da in einem Ranking?
Ja, ich glaube, das ist schwierig zu machen, weil ich glaube, was wir merken ist, also in der Ölkrise in den 70er Jahren war so besonders, gar nicht so sehr die Schwere der Krise, sondern das die erste große, also fast die erste große Krise war, die eben so global war und wo man das erste Mal gemerkt hat, eben diese große Wirtschaftswunderzeit der Nachkriegszeit ist vorbei. Es gab schon mal Ende der 60er Jahre so die ersten Anzeichen für da fing die Arbeitslosigkeit an zu steigen. Wir hatten quasi lange Zeit eben Vollbeschäftigung in dem Bereich. Das war, glaube ich, diese Sondererfahrung, wo man dann eben auch Dinge gemacht hat, die man heute nicht mehr machen würde. Zum Beispiel große Frühverrentungsprogramme, um den Arbeitsmarkt zu entlasten. Das waren alles Dinge, die man kann. Man hat natürlich damals gemerkt, dass die Abhängigkeit in bestimmten Fällen von den fossilen Energien noch anders war. Heute ist die Krise anderer Natur, weil wir also jetzt nicht nur die Abhängigkeit von den Fossilen merken. Das ist, glaube ich, gar nicht so sehr der Punkt. In vielen Bereichen sind wir schon viel weniger fossil unterwegs, als wir es damals waren. Aber dafür ist die Arbeitsteiligkeit der Weltwirtschaft größer geworden. Wir haben eben große Wohlstandsgewinne dadurch realisiert, dass wir eben freien Handel haben, dass wir auch Waren extrem günstig von A nach B transportieren können. Und dieser Teil geht jetzt verloren. Es ist gar nicht so sehr, das ist anders als in den 70er Jahren, wo wir noch sehr viel mehr auf lokale Produktionsstrukturen angewiesen wären. Und das heißt, einen Teil des Wohlstands, den wir uns seit den 70er Jahren erarbeitet haben, der geht jetzt wieder verloren. Das war eben in den 70er Jahren auch erstmal ein Wohlstandsknick, aber jetzt ist es eben dieser Effekt, der dadurch zustande kommt, dass wir eben die Weltwirtschaft wieder im Extremfall zu einer Sammlung von Nationalstaaten machen, weil wir viel investieren müssen, um eben autark zu werden, uns in Sicherheit investieren zu müssen, die Friedensdividende, die wir in den letzten Jahren erlangt haben, das geht weg. Das heißt, einerseits sind die Risiken jetzt größer, würde ich sagen, als vorher. Die Kosten auch höher für alle Beteiligten und auch viel globaler, weil wir eben mittlerweile alles global ist. Aber wenn wir den absoluten Wohlstand vergleichen, sind wir natürlich noch weit weg. Wir müssen schon eine extrem große Krise zu kommen, um jetzt von unserem Wohlstandsniveau, was wir heute erreicht haben, wieder auf das Wohlstandsniveau des 70er Jahre zurückzufallen. Also da sind wir viel weiter.
Wir sind viel weiter,
wenn wir uns das anschauen. Wir sind eben, wir sind auch jetzt noch, wenn wir das mit 2015 mal eben im Vergleich nehmen, ist Österreich noch weiter. Also es ist nicht, wir haben sowas wie eine verlorene Dekade, die uns droht. Ja, also wenn wir mal die anfangen, die seit 2019 haben wir Krisenmodus. Ja. Und wenn wir sind wir schon bei 2026 und diese Dekade wird uns keinen, wahrscheinlich eben mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, keinen zusätzlichen Wohlstand.
Aber das heißt, wir sind jetzt quasi seit den, wenn ich Sie richtig verstehe, seit den 70er Jahren irgendwie gestiegen, was den Wohlstand betrifft.
Mit konjunkturellen Schwankungen,
Mit konjunkturellen Schwankungen, okay. So eine Sinuswelle, aber stets nach oben. Und seit 2015 noch immer, aber seit 2019 stagniert es oder geht es runter?
Es geht, je nachdem, wie man das misst, in normalen Größen geht es noch rauf oder auch in realen Größen, wenn man das in absoluten Zahlen berichtet, schon. Aber wenn man das auf die Zahl der Köpfe in Österreich runterrechnet, dann geht es runter.
Aber wir gehen nicht hinter 2015 zurück.
Im Moment noch nicht, aber es wird
Wir stehen bei 2015, sind ein bisschen raufgegangen und sind aber
eine gewisse, bewegen uns aber nicht. Es geht auch in Teilen wieder runter. Also wir sind, es ist auf jeden Fall keine, also es ist eine Dekade, wo wir merken, es ist irgendwie unser Wohlstand wird nicht mehr, also wir verlieren was. Wir waren schon weiter und gehen jetzt nach unten.
Also wir haben uns bis 2015 ins Positive im Wohlstand entwickelt
und seit
2019 bewegen uns irgendwie auf der Stelle. Herr Professor, das ist ganz spannend. Wir müssen nur schon dringend eine Pause machen. Ja. Wir sind gleich wieder zurück. Vielen Dank Ihnen und ein paar Minuten sind wir wieder da. Vielen Dank.
Message macht Medien mit Gerald Fleischmann. Die Macht der Worte, Medienstrategien und die Message dahinter. Für alle, die verstehen wollen, wie Meinung gemacht wird.
Willkommen zurück bei Message macht Medien mit IHS-Direktor Holger Bonin. Wir waren gerade bei einem spannenden Thema, nämlich dass wir uns seit den 70er Jahren kontinuierlich, was den Wohlstand betrifft, bis 2015 nach oben bewegen, bis 2019 weiter nach oben gestiegen sind und seit 2019, seit es eben ständig Krisen gibt, Ukraine-Krieg, Iran-Krieg etc., Corona-Krise natürlich 2020, bewegen uns wir uns irgendwie fast ein bisschen im Sink. Ist es ein Sinkflug oder ist es eine Waagerechte?
Es ist keine Waagerechte, es ist so eine Art Buckel. Also wenn wir 15 uns anschauen, wir sind nach oben gegangen und seitdem geht es nach unten. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, das fühlen die Menschen vielleicht auch, wenn wir auf Österreich im Besonderen schauen. Österreich hat sich dann in den letzten Jahren doch weniger dynamisch entwickelt als der Rest Europas. Also wir merken, also Österreich ist immer noch, was das Wohlstandsniveau, das Wachstums, Bruttoinlandsprodukt pro Kopf geht, gehört es zu den Top-Ländern in Europa, aber die anderen holen auf. Und das ist eben also auch so ein Effekt, wo die Leute merken, okay, irgendwas ist aus dem Fugen geraten, aus dem Rahmen geraten.
Wobei wir waren halt auch immer ganz oben oder ganz vorne.
Wir waren immer ganz vorne und jetzt kommen die anderen eben näher zumindest. Ja. Und das ist eben aber auch schon unangenehm.
Und wir haben viel über Prognosen gesprochen. Was ist Ihre Prognose, diese Kurve nach diesem kleinen Buckel? Geht es wieder nach oben? Geht es nach unten? Wabert so sinusmäßig dahin? Was würden Sie glauben?
Ja, wenn die Frage, die Sie stellen, ist eigentlich nach der langen Frist. Also wenn die Konjunktur und diese Schocks, die können wir nicht vorhersagen. Im nächsten Monat ist wieder so weit, da kommt unsere Mittelfristprognose,
wo wir dann
fünf Jahre nach vorne schauen. Und da ist das, was wir Produktionspotenzial nennen. Das ist sozusagen das langfristige Wachstum, wenn wir mal von diesem Auf und Ab der Konjunktur eben abstrahieren. Und da geht es in Österreich, das war schon die letzte Prognose vom letzten Jahr, von diesem Jahr kann ich noch nicht verraten, aber da waren wir dann nur noch bei 0,8% Wachstum. Also selbst wenn alles so im Normal läuft, schaffen wir nur noch 0,8%. Das war vor dem Jahrzehnt noch über 1%. Das heißt, das geht langsam runter. Das heißt, die Bäume wachsen in Zukunft nicht mehr in den Himmel. Und das ist einer der zentralen Gründe, warum das so ist, ist, dass die Alterung der Bevölkerung jetzt in den nächsten Dekade, das kann man sehr gut vorhersagen, das ist schon da, die Bevölkerung ist da, dass die jetzt eben zuschlägt und das macht Volkswirtschaften, ist eine starke Belastung für eine Volkswirtschaft.
Es ist wahrscheinlich, würde ich jetzt einmal als Laie annehmen, auch wichtig, sich auf aktuelle neue Trends und Entwicklungen einzustellen. Es gibt jetzt diese digitale Revolution, KI, soziale Medien etc. Und es gab ja schon mal die industrielle Revolution im 19. Jahrhundert und das sind ja regelrecht Berufe, nach denen es heute noch Namen gibt, also ausgestorben. Also Weber, Wagner, Seiler, Fassbinder, das sind alles Berufsnamen eigentlich. Die gibt es alle nicht mehr. Spinner, Kutscher, Kubisten, Schriftsetzer. Und es sind aber dafür neue Berufe entstanden. Maschinenbauer, Techniker, Lokführer, Heizer, Telegrafisten und so weiter. Mittlerweile auch schon wieder ausgestorben teilweise. Aber im Zuge der Digitalisierung, welche Berufe glauben Sie, also welche Namen wird es irgendwann mal geben, die nach Berufen benannt sind, die gibt es dann nicht mehr? Und welche neuen Berufe kommen dazu?
Influencer. E-Sportler. E-Sportler.
E-Sportler.
Ja, ist einer der ganz, ganz großen Business. Also von den Umsätzen her schlägt da schon eben die großen Sportligen. Also das ist kein neues Phänomen. Ich will das etwas runterbrechen. Also es hilft ganz gut, wenn man sich eben mal einfach die Berufe in den 70er Jahren oder 60er Jahren anguckt. Da gab es noch Handschuhmacher und sowas. Also es gibt eine ganze Menge Dinge, wo sich Dinge verändert. Wir Arbeitsmarktforscher von Hause aus, wir mögen eigentlich im Zunehmen gar nicht in Berufen denken, sondern wir denken eigentlich in Tätigkeitsprofilen. Was macht das aus, was man täglich tut? Und selbst wenn ein Beruf erhalten bleibt, lange Zeit, also klassisches Beispiel, wo es relativ viel Forschung gibt, sind Bauzeichner. Der Beruf ist, wenn Sie den gibt es noch, weil man das weiterhin braucht, aber wenn Sie das Berufsbild anschauen, was ein Bauzeichner in den 70er Jahren gemacht hat und was ein Berufsbauzeichner heute macht, da muss keiner mehr am Reißbrett stehen und Dinge tun. Da wird also mit digitalen Dingen gewandelt. Das ist genauso ein Wandel. Es ist nicht so sehr wichtig, welcher Beruf ausstirbt oder neu dazukommt. Wir können auch nicht gut vorhersagen, was neue Berufe neu dazukommen. Was wichtig ist, dass wir die Flexibilität haben, uns an diese neuen Verhältnisse zu adaptieren. Was wir merken, also wenn es um diese großen Erfindungen geht, die brauchen relativ lange, auch die Digitalisierung, die läuft auch nicht seit gestern, die läuft auch schon seit den 70er Jahren. Das fing an mit den einfachen Robotern, also Industrierobotern, dann sind wir jetzt dann kamen die PCs irgendwann mal, dann kam das Internet, und das ist ein ganz, ganz langer Prozess, und trotzdem, und immer wird uns auch gesagt, die Arbeit geht uns aus. Tatsächlich ist die Zahl der Jobs größer geworden. Wir haben so viele Menschen in Beschäftigung wie noch nie. Also wir haben Beschäftigungsrekorde lange Zeit gesehen. Und gleichzeitig verteilt sich die Beschäftigung, das Beschäftigungsvolumen auf immer mehr Köpfe. Weil wir schon einen Wohlstandsgewinn haben, der es den Menschen erlaubt, weniger zu arbeiten. Wir führen immer mittlerweile eine Diskussion über eine Vier-Tage-Woche, so weit sind wir noch nicht. Und auch das ist ein Prozess, den wir uns leisten können, weil diese technologischen Entwicklungen neue Freiräume schaffen und auch Produktivitätsgewinne mit sich bringen, die es uns erlaubt, zum Beispiel eben weniger zu arbeiten. Auch das ist Wohlstand schaffen, selbst wenn das Einkommen dann nicht wegwächst, wenn es keinen Lohnausgleich gibt.
Kann es vielleicht sein, dass Europa auch irgendwo ein bisschen hinterherhinkt? Weil es gibt diesen Begriff, der ist nicht sehr sexy, Kapitalmarkt. Aber es hängt damit zusammen, dass es das bei uns eben nicht ausgeprägt gibt. Was meine ich damit? Es gibt Erfindungen, die sind in Europa erfunden worden, sind aber nicht in Europa in den Markt gekommen, sondern in Amerika, in Nordamerika, in den USA. Also beispielsweise der Touchscreen. Wir alle arbeiten mit Touchscreen. Das World Wide Web. Wir alle sind im Internet. Dann die sogenannte Flüssigkristallanzeige, also das heißt, das ist dieser LCD-Bildschirm. Wir alle kennen das, wir alle arbeiten und leben damit. Ist alles in Europa erfunden worden, aber nicht bei uns in den Markt gekommen und verkauft worden, sondern eben in Amerika, weil dort ein Kapitalmarkt ist. Also da gibt es Sponsoren, da gibt es Geldgeber, da gibt es Investoren, Business Angels und so weiter. Was müsste Europa, kann Österreich irgendwo einen Beitrag leisten, um da ein bisschen Europa in
Also es ist weniger eine Frage, dass wir keinen Kapitalmarkt haben. Wir haben also Risikokapital, gibt es zu wenig in Europa. Und wir haben vor allen Dingen, anders als die Amerikaner, eben große Länder, großer Kapitalmarkt. Wir haben keine Kapitalmarktunion in Europa. Das heißt also, wir haben keinen aggregierten Kapitalmarkt und wir haben auch in vielen Dingen noch keinen aggregierten Produktmarkt tatsächlich. Also ein wesentlicher Grund, warum sich auch Dinge eben leichter durchsetzen. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel, die Chinesen mit der E-Mobilität. Mhm. Die haben einen Markt von 1 Milliarde und den kann man auch anschieben. Und dann gibt es eben nicht nur eine entsprechende Deregulierung, die das erlaubt. Und wir in Europa sind da nach wie vor zu fragmentiert. Österreich ist da nur ein kleines Rädchen in Europa, aber es kann sich, was es tun kann, eben sehr stark dafür einsetzen, dass der Binnenmarkt in der Gesamtheit, was dazugehört, eben wirklich vollendet wird und ein ganz, ganz wesentlicher Baustein dessen, um das Kapitalmangelproblem in den Griff zu bekommen, wäre eine echte Kapitalmarktunion.
Herr Professor, wir müssen schon langsam zum Schluss kommen. Ich habe mir das angeschaut. Sie sammeln angeblich leidenschaftlich Bücher, ältere Bücher vornehmlich. Ist das richtig? habe ich mal gelesen. Kann es sein, dass ist Ihnen ein Buch untergekommen in Ihrer Sammlung, in dem eine Prognose erstellt wird oder eine Zukunftswelt skizziert wird, die dann tatsächlich eingetreten ist? Fällt Ihnen da was ein?
Nein, nicht. Also ich sammle eher eben Belletristik, wenn man das tut,
okay.
Aber eben
also
die
Romane,
keine Sachbücher,
ne?
Also eben und ich lese eben eher die Klassiker.
Ja, okay.
Also 18. 19. Jahrhundert. Und was man vielleicht eher sehen kann, ist, dass die Welt gar nicht so grundsätzlich anders ist. Das Menschliche ist nach wie vor eben, die menschlichen Leidenschaften und Laster sind noch die gleichen wie heute. Und das ist auch etwas, was Politiker, um an Anfang des Gesprächs zurückzukommen, wie Donald Trump nach wie vor motiviert und auch das Ziel einer Hybris und einer Machtstreben bis hin zur Irrationalität ist nicht neu und auch Krisen sind nicht neu. Und auch die haben wir, und das war das Positive zu enden, wir lernen aus diesen Dingen, wir denken immer, es ist Krise und wir sind immer noch rausgekommen und haben uns entwickelt. Wir müssen aufpassen, dass es nicht in die Katastrophe mündet. Großen Krisenerfahrungen des 20. Jahrhunderts, die Weltkriege, die wollen wir nicht wieder. Aber die Krise selber, so wie sie sich jetzt darstellen, sind auch immer eine Chance, die uns stärker machen kann.
Das ist eigentlich ein perfektes Schlusswort. Also vielleicht eine Umwandlung der Schlagzeile. Vielleicht kann es ja doch auch noch viel besser werden. Herr Professor, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Und Ihnen, liebe Zuschauer, sagen wir herzlichen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Und wir hören und sehen uns am kommenden Donnerstag hoffentlich wieder. Vielen Dank.